Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir werden heute förmlich von Falschnachrichten, von falschen Gerüchten, bösen Gerüchten, von Fake News bombardiert. Und alles das, was einem nicht so passt, was man nicht so gerne hören will, das ist plötzlich Fake News geworden. Auf der anderen Seite ist natürlich Fake News ein gewaltiges Problem. Und die Frage ist, wie können wir uns vor falschen Nachrichten, vor Fake News schützen? Wie können wir die Wahrheit vom Irrtum trennen? Fake News, wörtlich übersetzt, heißt das so viel wie gefälschte Aussagen. Und die Idee ist, gefälschte Aussagen der sogenannten Lügenpresse, der Massenmedien. Aber die Lügenpresse kann sich sehr wohl auch auf kleinere Institutionen beziehen. Und diese Falschmeldungen, die müssen nicht immer total falsch sein, doch sie werden verbreitet, um irre zu führen. Und deswegen lesen wir ganz deutlich etwas in der Bibel, und ich zitiere heute hauptsächlich von der neuen Lutherbibel 2009, und da wird uns Folgendes gesagt, in 2. Mose 23 und Vers 1. Da heißt es, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Falsches Gerücht, das kann sich auf Menschen beziehen, das kann sich auf Umstände beziehen, auf Begebenheiten, und es kann sich auch natürlich auf Gott beziehen. Es gibt da viele falsche Gerüchte, viele Falschmeldungen im Hinblick auf Gott, und darauf werden wir noch eingehen. Die Idee zum Beispiel, dass Gott keine Gestalt hat, dass er, wenn eine Gestalt hat, so aussieht wie ein Mann und eine Frau oder eine Frau anstatt von einem Mann und so weiter und so fort, dass er eine Dreieinigkeit sei. Alles dies sind Falschmeldungen. Wissen Sie, was die allererste Falschmeldung war, das allererste Fake News, das dem Menschen beigebracht wurde, an das der Mensch geglaubt hat? Nun, das war natürlich im Garten Eden, als Satan zu Eva kam und ihr sagte, du hast eine unsterbliche Seele, du wirst keinesfalls des Todes sterben, sondern wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du so sein wie Gott, zu wissen, zu entscheiden, für dich zu bestimmen, was gut und was böse ist. Und Eva hat's geglaubt, Adam hat's geglaubt und die ganze Menschheit hat es seitdem geglaubt, sind der Lüge, der Falschmeldung, der Fake News von Satan aufgesessen. Wir finden ein interessantes Beispiel über ein böses Gerücht in 4. Mose Kapitel 13. Und wir werden sehen, was diese Verbreitung eines solchen falschen Gerüchtes, eines bösen Gerüchtes, für Konsequenzen hat. 4. Mose 13, angefangen Vers 31. Es ging natürlich darum, dass hier 10 Spione ins gelobte Land geschickt wurde, um dieses Land auszukundschaften. Und dann heißt es in Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht auf und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seinen Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir dort sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch die Riesen, Enaks Söhne von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und sie waren es auch in ihren Augen. Nun schauen Sie, nicht alles, was da gesagt wurde, war verkehrt. Das waren in der Tat Riesen dort, die dort lebten. Und die haben möglicherweise auch auf die Männer geblickt wie Heuschrecken. Aber es ging um die Tatsache, das war ein böses Gericht. Die Intention, die Absicht war total verkehrt. Und schauen wir uns an, was die Konsequenz war. Denn letztendlich hatten sie ja gesagt, nein, wir können dieses Land nicht besitzen, obwohl Gott gesagt hatte, ihr sollt dorthin gehen. Sie waren also nicht willens, Gott zu gehorchen. In 4. Mose 14, angefangen Vers 36, da lesen wir, was Gott sagt. Und die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zu murren verleitet hatten, indem sie ein böses Gericht über das Land oder ein böses Gerücht über das Land aufbrachten. Diese Männer, die ein böses Gerücht über das Land aufgebracht haben, die starben durch eine Plage vor dem Herrn. Aber Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden. Nun, warum blieben die am Leben? Es heißt hier in Vers 29, in Kapitel 14, eure Leiber sollen in diese Wüste verfallen, und alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, sagt Gott, sollt nicht in das Land hineinkommen, über das ich meine Hand aufgehoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Nun, warum? Es wurde ausdrücklich hier über Kaleb Folgendes gesagt, aber das Gleiche gilt natürlich auch für Josua, in den Versen 22 bis 24. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten in der Wüste getan habe, und mich nun 10-mal versucht oder geprüft und meine Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, auch keiner soll es sehen, der mich verachtet hat, aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir völlig nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Und das Gleiche galt dann auch für Josua. Ein anderer Geist war in ihm. Der Heilige Geist Gottes der Wahrheit, der Geist der Kraft, der Erkenntnis, der Stärke, des Glaubens an Gott, der war in ihm. Und dieser Geist motivierte ihn, so zu sagen, so zu sprechen, für Gott zu sprechen, wie er es tat. Eine weitere interessante Erzählung finden wir im Buch Nehemia. Im Buch Nehemia und Kapitel 6, da wird auch wiederum von einem Gerücht gesprochen. Man wollte den Nehemia davon abbringen, den Tempel in Jerusalem zu bauen. Zunächst einmal die Stadt wiederherzustellen, den Tempel zu bauen, die Mauer zu bauen und so weiter und so fort. Und es geschah, indem man jetzt Gerüchte verbreitete, um dem Nehemia zu schaden, um den Juden zu schaden. Und so lesen wir in Nehemia Kapitel 6 und Vers 1. Als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und keine Lücke mehr darin war, obwohl ich die Türen in den Toren zu der Zeit noch nicht eingeengt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene von Ono zusammenkommen. Sie gedachten aber, mir Böses zu tun. Ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten. Ich kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk liegen bleiben, wenn ich sie verließe und zu euch hinabzöge? Sie sandten 4-mal auf diese Weise zu mir und ich antwortete ihnen auf dieselbe Weise. Und da sandte es an Bala zum 5. Male seine Diener zu mir mit einem öffentlichen Brief in der Hand und darin war geschrieben, es ist vor die Nation gekommen und Geshem hat es gesagt, dass du und die Juden gedenkt abzufallen. Darum baust du die Mauer und willst dem Gerücht nach ihr König werden. Und du habest die Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen sollen, er ist der König von Juda. Nun, das wird vor den König kommen, so komm nun und lass uns miteinander ratschlagen. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, das ist nicht geschehen, was du sagst. Du hast es in deinem Herzen ausgedacht. Fake News. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, sie sollen die Hand vom Werk abtun, damit es nicht fertig wird. Aber nun stärke meine Hände, bittet Nehemia Gott. Es ging also darum, man wollte den Nehemia durch Gerüchte davon abbringen, das Werk zu tun. Und sie haben diese Gerüchte erfunden, um den Juden zu schaden. Schauen Sie, diese Gerüchte, die hat es immer schon gegeben, auch nachher noch. Im Mittelalter ganz besonders, da wurde den Juden nachgesagt, sie würden Opfer von Kindern bringen. Es ging darum, dass sie das Passa hielten, dass sie damals natürlich das Lamm schlachteten. Aber das Blut, das soll angeblich das Blut nicht von einem Lamm gewesen sein, sondern von Kindern. Und diese schändlichen Gerüchte, die wurden dann dazu benutzt, um die Juden massenhaft umzubringen. Natürlich gab es weitere schlimme Gerüchte, in der gesamten Geschichte im Hinblick auf die Juden. Wir lesen über den Anfang der Wehen, von denen Christus gesprochen hat. Und da wird auch von Kriegen gesprochen. In Matthäus lesen wir von Kriegen und Kriegsgeschrei. In Lukas lesen wir von Kriegen und Aufständen. Aber schauen wir uns einmal an, was wir in Markus lesen, Kapitel 13 und in Vers 7. Markus 13 und Vers 7. Wenn ihr aber nun von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, dann fürchtet euch nicht, denn es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da, aber es würde Teil dann der Wehen sein, wie Christus später sagte. Kriegsgerüchte. Nun, diese Kriegsgerüchte mögen sehr wohl sich auf Kriege beziehen, die tatsächlich stattfinden. Sie mögen möglicherweise aber auch von Kriegen sprechen, die eben gerade nicht stattfinden. Aber diese Gerüchte können auch aufgebläht sein und Gerüchte von Erfolgen und Misserfolgen beinhalten, die aber so nicht richtig sind. Zum Beispiel lesen wir heute mehr und mehr von diesen Erfolgen in der Ukraine und den Misserfolgen in Russland und von den Russen her. Aber so ganz eindeutig mag das gar nicht sein. Wir haben in unseren Weltnachrichten einen Artikel hierzu veröffentlicht diese Woche. Gleichwohl sind es dies die Anfänge, der Beginn der Wehen. Wir lesen von einem Atomkrieg, den ein vereinigtes Europa, ein Kerneuropa aus 10 Nationen oder Nationengruppen bestehend, gegen Amerika, gegen das Vereinigte Königreich, möglicherweise auch gegen Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika beginnen wird. Und wir lesen dann, was mit den Menschen in diesen Ländern geschehen wird, die diesen Krieg überleben, die dann in die Gefangenschaft, die Sklaverei geführt werden. Wir lesen davon in 3. Mose, Kapitel 26. 3. Mose 26 und in Vers 36. Und denen, die von euch übrig bleiben, will ich im Land ihrer Feinde ein feiges Herz machen, auch durch Gerüchte, die sie hören werden, so dass ein raschelndes Blatt sie jagen soll, und sie sollen davor fliehen, als jage sie ein Schwert, und fallen, obwohl niemand sie jagt. Das wird nach der Vernichtung, der Zerstörung von Amerika und dem Vereinigten Königreich geschehen, wenn die Überlebenden in die Länder ihrer Feinde gebracht werden. Aber bereits vorher schon wird es zu diesen feigen Konsequenzen, wie die Bibel sagt, kommen. Und auch hier werden Gerüchte, Schreckensnachrichten eine große Rolle spielen. In Hesekiel Kapitel 7. Hesekiel Kapitel 7 und Vers 3. Nun kommt das Ende über dich, denn ich will meinen Grimm über dich ausgießen und will dich richten, wie du verdient hast, und will dir geben, was allen deinen Gräueln gebührt. Vers 5. So sagt der Herr, Herr, siehe, es kommt Unheil über Unheil. Vers 14. Lasst sie nur die Posaune blasen und alles zurüsten. Es wird auch niemand in den Krieg ziehen, denn mein Grimm geht über das ganze Volk. Auch wenn Amerika sich seiner Armee brüstet, wird es gar nichts bringen. Weil Gott sagt, dieser Krieg, der dann ausbrechen wird gegen Amerika, gegen das Vereinigte Königreich, ist vorherbestimmt. In dem Sinne, sie werden verlieren. Sie werden diesen Krieg verlieren. Es wird gar nicht zu einem großartigen Krieg kommen, in diesem Sinne. Vers 15. Draußen ist das Schwert, drinnen sind Pest und Hunger. Wer auf dem Feld ist, der wird durch das Schwert sterben. Wer in der Stadt ist, den werden Pest und Hunger fressen. Und die unter ihnen entkommen, die sollen auf den Bergen sein und wie die Tauben in den Tälern, alle werden seufzen, jeder wegen seiner Sünde, alle Hände werden erschlaffen und alle Knie werden so unsicher stehen wie Wasser. und so weiter und so fort. Vers 19, sie werden ihr Silber auf die Straßen hinauswerfen, ihr Gold wie Unrat achten, denn ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten am Tage des Zornes des Herrn, und sie werden weder ihre Seele darin sättigen, noch ihren Bauch davon füllen, denn es ist ihnen ein Anlass für ihre Sünde geworden. Und dann lesen wir weiter in Vers 24. So will ich die Schlimmsten unter den Nationen kommen lassen, um ihre Häuser einzunehmen, und will dem Hochmut der Mächtigen ein Ende machen und ihre Heiligtümer entheiligen. Die Qual kommt, Vers 25, da werden sie Frieden suchen, und es wird keiner da sein, Vers 26. Unheil über Unheil wird kommen, eine Schreckensnachricht nach der anderen, und sie werden bei den Propheten eine Vision suchen, aber das Gesetz wird bei den Priestern verschwinden und der Rat bei den Ältesten. Wo wir lesen, Vers 26, eine Schreckensnachricht nach der anderen. Das schreibt die Lutherbibel 1984, eine schlimme Kunde nach der anderen. Aber die Lutherbibel 1964 schreibt, ein Gerücht über das andere. Es werden schreckliche Nachrichten existieren. Die existieren bereits heute schon. Denken wir an das Massaker in Texas, wo ein Idiot, ein 18-jähriger, geistig gestörter, mit Sicherheit dämonisch besessener Junge, 19 kleine Kinder umbringt und 2 Lehrer. Eine Schreckensnachricht nach der anderen. Und da werden viele Gerüchte verbreitet, warum dies der Fall war und was man hätte tun können, um es zu verhindern und so weiter und so fort. Es ist Satan, der diese Welt regiert. Und es ist Satan, der seine Opfer, willfährige Opfer, findet, die schlimme Dinge tun können. Europa vereinigt sich. Deutschland ist letztendlich aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Unter einem schwachen Kanzler, möchte ich dazu fügen. Aber diese Erwachung, diese Erweckung wird schlimme Folgen haben. Jetzt hat man 100 Milliarden Euros bereitgestellt für die Bundeswehr. Nun, Deutschland offiziell hat sich nicht an Kriegen beteiligt, inoffiziell schon. Das ist der 5. größte Waffenlieferant der Welt immer schon gewesen oder seit langer Zeit. Aber jetzt 100 Milliarden Euros. Eine Armee wird entstehen, eine europäische Armee, eine nukleare Armee. Und sie wird benutzt werden, um einen Nuklearkrieg zu beginnen. Und wir müssen das begreifen. Ein Gerücht nach dem anderen. Eine Schreckensnachricht nach dem anderen. Aber wie es Amerika, wie es dem Vereinigten Königreich ergehen wird durch das moderne Babylon, diese 10 europäischen Nationengruppen, so wird es auch Babel selbst ergehen. Und wir lesen dies in Jeremia, Kapitel 51. Jeremia 51, wir hatten gerade gesehen, dass es die schrecklichsten der Völker sind, die gegen Amerika und gegen das Vereinigte Königreich zu Felde ziehen werden. In Jeremia 51 möchte ich einmal die Verse 45 bis 46 von der Textbibel lesen. Da heißt es wie folgt, aber die Schlachterbibel hat es ähnlich und die Authorized Version, die Old King James Bible, hat es auch so. Es verzage euer Herz ja nicht, dass ihr euch fürchtet bei dem Gerüchte, das im Lande kund wird, und wenn in dem einen Jahre das Gerücht sich verbreitet und danach in dem anderen Jahre jenes Gerücht und Gewalttat im Lande verübt wird und ein Machthaber wieder den anderen sich erhebt. Das geht jetzt um Babel, um Babylon. Es werden die Könige des Ostens kommen, um Babylon zu zerstören. Diese Machthaber werden sich gegen Babylon verbünden. Und Babylon wird zerstört werden. In Vers 48, jetzt lese ich wiederum aus der Neuen Lutherbibel 2009, da heißt es, Vers 48, Himmel und Erde und alles, was darin ist, die werden über Babel jubeln, wenn ihre Zerstörer von Norden her kommen, sagt der Herr. Und wie Babel in Israel die Erschlagenen gefällt hat, so sollen in Babel die Erschlagenen fallen, im ganzen Lande. Lesen wir auch Vers 54. Man hört ein Geschrei in Babel und einen großen Jammer im Lande der Chaldäer. Denn der Herr zerstört Babel und verdirbt sie mit ihrem lauten Getümmel. Ihre Wellen brausen wie großen Wasser, es erschallt ihr lautes Toben. Wer wird es sein? Nun, die Könige des Ostens, wie ich sagte. Aber wer spezifisch wird hier angesprochen? Vers 28 im gleichen Kapitel, da heißt es, heilige die Nation gegen sie, die Könige aus Medien, mit allen ihren Fürsten und Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft. Sie werden es sein, die hauptsächlich mit daran beteiligt sein werden, Europa zu zerstören. Wer sind die Meder heute? Nun, die modernen Ukrainer, die Weißrussen, die leben natürlich auch in Russland und in anderen Ländern. Die werden hauptsächlich dazu benutzt werden. Deswegen können wir auch klar und deutlich sagen, dass Ukraine niemals Teil der Europäischen Union werden wird. Nein, sie werden sich mit Russland verbinden, auf welche Weise das auch mal geschehen wird. Und sie werden die Könige des Ostens sein, Teil der Könige des Ostens. Und der Gewaltherrscher von Babylon, das Tier aus dem Buch der Offenbarung, der wird ebenfalls seiner Vernichtung entgegengehen, nachdem er verantwortlich war für den Krieg gegen Amerika und gegen das Vereinigte Königreich. Lesen wir dies in Daniel 11 und lesen wir auch, wie das geschehen wird. Daniel 11 und Vers 44. Es werden ihn aber Gerüchte, wiederum Gerüchte, von Osten und Norden her erschrecken. Und er wird mit großem Zorn ausziehen, fest entschlossen, viele zu vernichten und zu verderben. Aber dann heißt es, er wird sein Ende finden. Niemand wird ihm helfen. Das Tier, der König des Nordens, der moderne König von Assyrien, also Deutschland oder Österreich, der wird Gerüchte hören. Ob die Gerüchte jetzt richtig sind oder falsch sind, es sind Gerüchte, die ihn dazu veranlassen werden, mit großem Zorn gegen die Könige des Ostens, des Nordens und des Ostens vorzugehen. Aber er wird diesen Krieg dann verlieren. Es geschieht in Konsequenz der Erfüllung von prophezeiten Ereignissen. Und das bringt mich zu dem nächsten wichtigen Punkt. Denn Gott benutzt manchmal Gerüchte, die sogar von einem Dämon erzeugt sein mögen, zu göttlichen Zwecken. Mit anderen Worten, Gott lässt das zu, weil er weiß, dass dies dazu beitragen wird, seinen Plan, seinen Zweck, seinen Willen zu erfüllen. Schauen wir uns ein Beispiel an. In 2. Könige, Kapitel 19. 2. Könige, Kapitel 19, die Verse 5 bis 7. Hier waren die Assyrer dabei, Israel zu belagern. Es heißt dann in Vers 5, und als die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, sagte Jesaja zu ihnen, so sagt eurem Herrn, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist geben, oder besser zulassen, dass ihm ein Geist gegeben wird, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird und will ihn durch Schwert fällen in seinem Lande. Und genauso ist es auch geschehen. Wenn Sie sich die Parallelstelle in Jesaja anschauen, Jesaja Kapitel 37, Jesaja 37 und Vers 7, da heißt es hier, siehe, ich will ihm einen Geist, das heißt hier eingeben, besser geben oder zulassen, dass er einen solchen Dämon erhält, und er soll etwas hören, sodass er wieder heimzieht in sein Land, und ich werde ihn durch Schwert fällen in seinem Lande. Wo es heißt, er soll etwas hören, da schreibt die Lutherbibel 1964, er soll ein Gerücht hören. Was immer das Gerücht war. Nun, wir lesen weiter in Vers 8. Und als der Rabschake zurückkam, da fand er den König von Assyrien im Kampf gegen Libna. Denn er hatte gehört, dass er von Lachisch weggezogen war. Und es kam ein Gerücht, Vers 9, von Tirhaka, dem König von Kusch, das besagte, er ist ausgezogen, um gegen dich zu kämpfen. Und als er das hörte, da sandte er Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen, okay, du wirst nicht gewinnen und so weiter und so fort. Aber der König von Assyrien geht zurück in sein Land und wird dann von seinen eigenen Söhnen umgebracht. Alles durch dieses Gerücht, das entstanden ist. Und Gott ließ es zu, um Israel damals vor Assur zu erretten. Wir lesen auch eine endzeitliche Prophezeiung über einen Menschen der Ungerechtigkeit, der Gesetzlosigkeit, der Sünde. Kein anderer als der sogenannte falsche Prophet, der sich zusammen mit dem Tier gegen Gott verbünden wird. Und schauen wir uns einmal an in 2. Thessaloniker, Kapitel 12, Kapitel 2, 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und in Vers 11 in welcher Weise der falsche Prophet vorgehen wird. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 11. Da heißt es nämlich, darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden oder es zulassen, sodass sie der Lüge glauben. Das sind die Menschen, die jetzt diesem Menschen der Sünde folgen. Gott lässt es zu, dass sie gewaltige, kräftige Irrtümer bekommen. Fake News, Falschnachrichten, falsche Meldungen. Vers 12, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit Gefallen fanden. Gehen wir zurück zu Vers 8. Der Gesetzlose, dieser Mensch der Sünde, wird offenbart werden, den der Hauch, oder vielmehr den der Herr, mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird und am Ende bereiten wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft, ihm, dessen Ankunft, also jetzt geht es um die Ankunft dieses falschen Propheten, nach der Wirkung des Satans geschieht, mit jeglicher Art von Kräften und Zeichen und Wundern der Lüge und mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Es geht hier also, wie gesagt, um Sünde. Wegen der Sünde wird Gott es zulassen, dass ihnen diese Irrtümer geschickt werden. Die Menge, Bibel schreibt, Gott sendet ihnen einen starken Irrwahn. Auf diesen Irrwahn werden wir noch zu sprechen kommen. Es gibt allerdings auch eine Warnung. Eine Warnung, dass wir nicht alles als Fake News oder als Falschmeldung, als Verschwörung, als Teil einer Verschwörungstheorie betrachten sollen, was so die Welt in dieser Weise beschreibt. In Jesaja Kapitel 8. Jesaja Kapitel 8. Und lesen wir einmal Vers 12. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Fürchtet euch nicht so, wie sie es tun, und lasst euch nicht grauen. Die Hoffnung für alle schreibt, lasst euch nicht beirren, wenn dieses Volk von Verschwörung redet. Nun, es gibt Verschwörungstheorien, die klar falsch sind, natürlich. Die Idee, dass es keine Mondlandung gegeben hat, wäre eine solche falsche Verschwörungstheorie. Oder, dass es eine flache Erde gibt. Ich habe ja einiges darüber schon in vergangenen Predigten gesagt. Die Idee, dass es eine flache Erde gibt, also mit Antworten, dass die Erde keine Kugel sei, die ist total widersinnig. Und es wird natürlich auch dann so dargestellt, alle die Fotografien, die man natürlich gesehen hat, die beweisen, dass es eine Mondlandung gab, die beweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Das ist alles Fake News. Das existiert überhaupt gar nicht. Das will man in keinster Weise akzeptieren. Aber es gibt natürlich auch sogenannte Verschwörungstheorien, die gar keine Theorien sind, die durchaus zu beachten sind. Und ich könnte einige anführen, wie zum Beispiel die Idee, Millionen und Abermillionen starben an Corona. Nun, man weiß heute, man sollte es wissen, dass diese Zahlen total nicht akkurat sind. Denn vielfach werden Leute eingeschlossen, die angeblich an Corona starben. Die starben aber gar nicht an Corona. Die starben an ganz anderen Krankheiten, aber die hatten eben auch zufälligerweise Corona. Die wurden da damit gezählt. Jemand starb an einem Autounfall. Und dann wurde festgestellt, er hatte Corona. Okay, der starb dann an Corona. Also diese Zahlen sind total überbewertet. Oder auch eine andere, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorie, die keine Verschwörungstheorie ist. Dass man sich 3 oder 4 Mal impfen lassen sollte oder muss gegen Corona. Die Idee ist, dass man, wenn man das nicht tut oder wenn man dagegen ist, dann ist man ein Verschwörungstheoretiker. Obwohl heute mehr oder weniger deutlich gezeigt wird, dass mehr noch an Corona erkranken, die geimpft sind, als die, die nicht geimpft sind. Vielfach auch, weil die, die nicht geimpft sind, Corona bereits schon hatten und dadurch eine natürliche Immunität entwickelt haben in ihrem Leben. Und so gibt es natürlich viele, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorien, die keine Verschwörungstheorien sind. Aber es gibt natürlich auch andere, die in der Tat Falschmeldungen beinhalten. Ich fand eine interessante Ausführung in Bible Info. Und die sprechen hier von Klatsch. Ich möchte Ihnen das kurz einmal vorlesen. Klatsch ist ja auch letztendlich ein aus Gerüchten aus Falschmeldungen, aus Meldungen, die teilweise vielleicht zumindest falsch sind, entstanden. Da heißt es hier, welche Folgen können Klatsch haben? Durch Klatsch können Verbindungen auseinandergehen. Natürlich. Klatsch ist genauso schädlich wie körperliche Wunden. Die Bibel sagt in Sprüche 25, 18, und ich will das kurz hier zitieren, wer wieder seinen Nächsten falsch Zeugnis redet oder falsche Aussagen macht, der ist wie ein Streithammer, Schwert und scharfer Pfeil. Sie können sich auch nachher Jakobus Kapitel 4, Vers 11 durchlesen. Und die Menge Bibel übersetzt das wie, redet nicht feindselig gegeneinander. Die Lutherbibel 64 schreibt, und ich zitiere das nur, wie es geschrieben ist, after redet nicht untereinander. Also bitteschön, so wird es dort niedergelegt. Der Artikel fährt fort, Klatsch verschwendet kostbare Zeit. Die Bibel sagt in 2. Thessaloniker 3, die Verse 11 bis 12, und die Menge Bibel wird zitiert, es ist uns nämlich zu Ohren gekommen, dass manche unter euch einen unordentlichen Lebenswandel führen, indem sie statt zu arbeiten sich unnütz umhertreiben. Solchen Leuten schärfen wir aber nachdrücklich im Herrn Jesus Christus ein, dass sie sich ihr eigenes Brot in stiller Arbeit selbst verdienen sollen. Also nicht da Fake News nachlatschen, Gerüchte verbreiten, quasseln, quatschen, Lug und Trug, Klatsch und Tratsch verbreiten, sondern ihr Leben in Stille verbringen und auch arbeiten. Nicht ihre Zeit damit verschwenden, bei anderen ihren Mist zu verkünden. Der Artikel fährt fort. Klatsch kann Freundschaften ruinieren. Die Bibel sagt in Sprüche 16, Vers 26, oder vielmehr Sprüche 16, Vers 28, ein falscher Mensch richtet Zank an und ein Verleumder macht Freunde uneins. Und dann wird noch Folgendes dazu gesagt, Klatsch nährt sich von Gerüchten. Die Bibel sagt in Sprüche 11 und Vers 13, ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß. Aber wer getreuen Herzens ist, verbirgt es. Ich fand diese Ausführungen sehr interessant. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass man der Predigerschaft zum Beispiel nicht über schlimme Dinge berichten sollte, die vielleicht in einer Gemeinde vor sich gehen. Das ist damit nicht gemeint. Schauen wir uns einmal 1. Korinther 1 an. 1. Korinther 1, die Verse 10 bis 13. 1. Korinther 1 und Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Rede führt und keinerlei Spaltung unter euch zulasst, sondern dass ihr zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Denn es ist mir durch die Leute der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streit unter euch ist. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus. Ist Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Mit anderen Worten, hier wird von, man könnte sagen, Gerüchten gesprochen, also von Nachrichten, von richtigen Nachrichten, die dem Paulus mitgeteilt wurden. Und Paulus sagte nicht, oh, das hättet ihr nicht sagen dürfen, hättet dieses Geheimnis für euch bewahren müssen. Nein, er war absolut davon überzeugt, dass das richtig war. Das war notwendig, damit eben Paulus eingreifen konnte. Diese Dinge mussten ihm mitgeteilt werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass Paulus nicht vorschnell, zu schnell reagierte. Schauen wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 11 an. 1. Korinther 11 und Vers 18. Da sagt er, denn erstens höre ich, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, es seien Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich es. Er war nicht bereit, das alles sofort zu glauben, was er so hörte, aber zum Teil. Er sagte, ja, also ich habe schon so einiges gehört, das scheint richtig zu sein, zum Teil. Aber er wollte eben das alles nachprüfen, er wollte nicht zu schnell reagieren. Aber er sagte, das, was ich also glaube, da ist es jetzt wichtig, dass ihr auf richtige Weise euch verhaltet. Und dann macht er eine sehr interessante Aussage. In 2. Korinther Kapitel 6 und in Vers 8. 2. Korinther 6 und Vers 8. Er schreibt über sich, er schreibt über seine Mitstreiter und sie werden beschrieben mit Ehre und Schande, mit bösen Nachreden und mit guten Nachreden. Und wie die Lutherbibel 64 es übersetzt, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte. Nun, was sind zum Beispiel Beispiele für böse Gerüchte? Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 3 an und Vers 8, ein sehr bekanntes Beispiel. Römer Kapitel 3 und Vers 8. Und sollten wir nicht vielmehr tun, was wir verlästert werden? Und wie einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, deren Verdammnis ist gerecht. Also einige haben den Paulus total verleumdet, haben gesagt, der lehrt das, was er natürlich in keinster Weise gelehrt hat. Das waren sicherlich böse Gerüchte. Christus spricht auch davon in Matthäus Kapitel 5 und Vers 11. Wenn sie uns verfolgen und wenn sie Böses gegen uns sagen und damit lügen. Natürlich können wir davon ausgehen, dass das geschehen wird. Unsere Lehren werden auch verdreht. Auf dem Internet wird gesagt, dass wir etwas lehren, was wir gar nicht lehren. Und so weiter und so fort. Aber wie sieht es mit den guten Gerüchten aus? Nun, das sind scheinbar gute Gerüchte. Die mögen sogar Wahres zum Ausdruck bringen. Aber es geschieht aus falscher Motivation heraus. Es geschieht aus der Motivation heraus, Gottes Werk zu hindern, Gottes Werk zu zerstören. Es gibt da viele Beispiele. Ich möchte einmal hier Apostelgeschichte 16 kurz aufschlagen. Und ich sprach ja eben auch von Dämonen. Nun, wir müssen hier einen Unterschied treffen. Gott wird keinen Dämonen gebrauchen, um anderen Gottes Plan zu verkünden. Das mit Sicherheit nicht. Apostelgeschichte 16 und Vers 16. Da lesen wir. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Waser gegeisterte, einen Dämon. Und ihren Herren viel Gewinn mit Wahrsagen einbrachte. Und die folgte Paulus und uns nach und schrie, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das ist genau richtig gewesen. Aber sie tat es, um die Menschen zu verwirren, um Paulus zu schädigen. Das tat sie viele Tage, Vers 18. Paulus aber tat das weh. Oder der war also nicht sehr erfreut über das Ganze. Und er wandte sich um und sagte zum Geist, zu diesem Dämon. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Aber dann, wenn wir weiterlesen, Vers 19, sieht so aus, als ob der Dämon gleichwohl gewonnen hatte, denn jetzt wird Paulus verhaftet. Aber schauen Sie, die Verhaftung, wenn Sie die ganze Stelle lesen, die diente wiederum einem besonderen Zweck, denn sie führte zur Bekehrung letztendlich des Kerkermeisters und aller seiner, die im Hause wohnten. Aber hier war es ein Dämon, der das Richtige verkündigte, aber aus falscher Motivation heraus. Er, man könnte sagen, brachte ein scheinbar gutes Gerücht über Paulus zum Tragen. In Philipper Kapitel 1 wird ein weiteres Beispiel genannt, das man unter die Kategorie von, in Anführungszeichen, guten Gerüchten bringen könnte. In Philipper Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Da sagt Paulus, einige predigen zwar Christus auch aus Neid und aus Streitsucht, einige aber aus gutem Willen. Jene verkünden Christus aus Selbstsucht und Unlauter, denn sie gedenken, meine Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Diese aber tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege, gefangen liege. Aber selbst diejenigen, die es aus Neid, aus Selbstsucht, aus unlauteren Motiven heraus getan haben, Gott liest das zu. Warum? Vers 18. Was tut's aber? Wenn doch nur auf jede Weise Christus verkündigt wird. Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darüber und werde mich noch freuen. Letztendlich diente es wiederum einem guten Zweck. Nun, das hat in keinster Weise diese falschen Prediger entschuldigt, aber sie haben da scheinbar etwas gelehrt, was richtig war. Aber sie taten es aus falschen Motiven heraus, wie auch dieser Dämon etwas sagt über Paulus, was richtig war. Aber er tat es aus falschen Motiven heraus. Aber wir dürfen, und das ist jetzt wichtig, natürlich falschen Meldungen, Fake News, in keinster Weise glauben, in keinster Weise solche Fake News verbreiten. Und das gilt natürlich ganz besonders für die Wahrheit der Bibel. Es gibt viele, viele biblische Fake News. Da könnte man mehrere Predigten davon geben. Ich will nur kurz etwas hier zusammenfassen vielleicht. Eva und der Apfel. Die Eva, die hat vom Baum der Erkenntnis gegessen. Dieser Baum, der hatte Früchte von Äpfeln. Das war ein Apfelbaum. Die Bibel sagt nirgendwo darüber, dass das ein Apfelbaum war. Die Bibel sagt uns nicht, was das für ein Baum war. Dass es ein Apfel gewesen sein soll, geht auf einen Irrtum zurück, auf die lateinische Vulgata-Übersetzung, wo das Wort für Apfel und für Böses ein ähnliches Wort ist. Aber jemand hat einmal sehr deutlich gesagt, nun, die Bibel glaubt, dass es ein Apfelbaum, oder vielmehr die Welt glaubt, dass es ein Apfelbaum war. Und da die Welt natürlich in allem falsch liegt, liegt sie daran sicherlich auch falsch. Dann wird gesagt, es waren heilige drei Könige, die das Christuskind besucht haben. Die Bibel sagt nichts darüber, dass es drei waren und schon mal gar nicht, dass es Könige waren. Die Idee, dass es ein schwarzer, ein weißer und ein gelber König gewesen sein soll, davon sagt die Bibel nichts. Das sind alles Ideen, falsche Konzeptionen, Fake News. Die Idee, dass Christus zu Weihnachten geboren sein soll, absolute Fake News. Denn Christus konnte nicht zu Weihnachten am 25. Dezember geboren sein, denn es waren Hirten, die hüteten ihre Herde, ihre Schafe bei Nacht. Das hätten sie niemals am 25. Dezember getan, während es diese Regenzeit gab. Man könnte daran denken, was eine weitere Fake News ist, eine Falschmeldung, dass Christus am Freitag gekreuzigt sein soll, am Sonntag auferstanden sein soll, konnte er keineswegs, denn er wollte ja und sollte ja und musste ja 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Sie können keine 3 Tage und 3 Nächte, 72 Stunden, von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen hineinbringen. Nein, er ist an einem Mittwoch gekreuzigt worden. Und er ist an einem Samstagabend, kurz vor Sonnenuntergang, auferweckt worden, wie es die Bibel auch deutlich gesagt hat. Die Idee, dass Christus am Weihnachtstag geboren sein soll, die Idee, dass er an einem Freitag gekreuzigt sein soll, an einem Sonntag auferweckt sein soll, die kommt aus dem Heidentum. Denn damals haben die Heiden nämlich ihre Götter auf diese Weise angebetet, haben geglaubt, ihre Götter, ihre Sonnengötter, der Baal und die anderen Sonnengötter, die seien am 25. Dezember geboren worden, die seien am Freitag gekreuzigt worden, die seien am Sonntag auferstanden. Alles kommt aus dem Heidentum. Die Idee ist auch die, dass es eine Fake News ist, wenn man sagt, man kann vorherbestimmen, man kann vorhersagen, wann Christus genau zurückkommt, welches Jahr, welcher Tag, welcher Monat. Aber schauen Sie, das ist etwas, was irgendwo schon seit langem herumgeistert. Und in Johannes Kapitel 21 finden wir möglicherweise den Ursprung für diese falschen Ideen. Johannes Kapitel 21, Vers 20. Und da sieht man wieder, wie Fake News verbreitet werden kann und geglaubt werden kann. Johannes 21 und Vers 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, Johannes, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hatte und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Als denn Petrus ihn sah, da sagte er zu Jesus, Herr, was ist dann mit ihm? Weil Christus gerade Petrus gesagt hatte, er würde einen Märtyrertod sterben. Jesus aber sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und da ging die Rede aus unter den Brüdern, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, dass er nicht sterben würde, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Eine rhetorische Frage. Aber die Idee war die, Christus kommt noch zu unseren Lebzeiten zurück, denn der Johannes, der wird ja nicht sterben, der wird also noch erleben, wie Christus zurückkommt. Aber Christus würde nicht für 2000 Jahre zurückkommen. Und so haben dann viele natürlich zu allen Zeiten geglaubt, Christus kommt zu ihren Zeiten zurück. Aber Christus sagte, ihr wisst den Zeitpunkt meiner Wiederkunft nicht. Ihr könnt allerdings anhand des Feigenbaums erkennen, wann der Zeitpunkt nahe ist. Aber zu meinen, man könnte jetzt bestimmen, wann Christus genau zurückkommt, ist wiederum eine Falschmeldung. Wie auch die Falschmeldung existiert, dass Christus bereits zurückgekommen sei. Wie am Pfingstfest. Durch den Heiligen Geist sei er bereits zurückgekehrt. Eine absolute Fake News. Denn er ist nicht zurückgekehrt. Er beschreibt genau, wie er zurückkehren wird. Nicht durch den Heiligen Geist am Pfingstfest. Und auch in der Zukunft wird es wieder diese Fake News geben, wenn man sagen wird, ja, Christus ist im Tempel. Aber der falsche Prophet wird es sein, der im Tempel Gottes ist, von sich vorgibt, Gott zu sein. Nicht Christus. Christus sagte, wenn sie euch sagen werden, ich bin in den innersten Räumen, mit anderen Worten, im Allerheiligsten des Tempels, glaubt es nicht. Aber die meisten Menschen werden es glauben und sie werden damit diesem falschen Propheten huldigen und folgen und ihn anbeten. Meinen, er sei der Messias. Es gibt noch weitere viele biblische Fake News. Zum Beispiel der Sabbat, von Gott geheiligt, als er den Menschen schuf, der ist durch den Sonntag abgeschafft worden. Diesen wöchentlichen Sonntag. Nirgendwo sagt uns die Bibel das. Die Bibel sagt uns nirgendwo, der Sabbat ist nicht mehr heilig und der Sonntag wurde jetzt plötzlich heilig. Nun, am Pfingstfest, am morgigen Pfingstfest, das wird an einem Sonntag gehalten, weil es ein heiliger, jährlicher Festtag ist. Aber der wöchentliche Sonntag wird nirgendwo in der Bibel als heilig bezeichnet. Und sie können nicht etwas heilig halten, was noch nie heilig war. Das ist auch wiederum eine Falschmeldung, ein Fake News. Oder auch die Idee, dass man Weihnachten und Ostern feiern muss. Das sind keine christlichen Feste, das sind heidnische Feste, die das Christentum übernommen hat und hat dann die heidnischen Götter mit Christus vertauscht. Oder die Idee, dass Gott eine Dreieinigkeit ist, ist keineswegs. Die Idee, dass wir eine unsterbliche Seele haben, haben wir keineswegs. Die Idee, dass Gott eine formlose Masse sei, eine formlose Wolke, ohne Gestalt, ohne Form, keineswegs. Wir sind dabei, eine neue Broschüre herzustellen, die das alles klar und deutlich beschreibt. Die Idee, dass es keine Sintflut gab. Die Idee, dass Noah niemals im Bauche eines Seeungeheuers war, obwohl Christus klar und deutlich das bestätigt hat. Die Idee, die absolut falsche, niederträchtige, blasphemische Idee einer Fake News, dass der Mensch durch die Evolution entstanden ist, dass der Mensch nichts weiter ist, als wie Darwin es sagte, als ein wandernder Mollusk. Eine absolut gotteslästerliche Idee, die heute unseren Kindern beigebracht wird, in den Schulen, die Universitätsprofessoren glauben. Die sind Narren in den Augen Gottes, diese Wissenschaftler. Die verstehen nichts von der Wahrheit. Aber es ist eine Fake News, die ganz allgemeine Beachtung findet in der ganzen Welt. Die Idee, dass Maria als Himmelskönigin auftritt im Himmel, um für uns einzutreten, obwohl Maria tot im Grabe liegt. Die Idee, dass Christus die Geister in der Hölle nach seinem Tode und vor seiner Auferstehung belehrte. Totale Fake News, totale Falschmeldung, weil Christus war 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab. Der ging nirgendwo hin, als er tot im Grabe war. Und so gibt es viele weitere Ideen. Auch die Idee, dass es gar keine Auferstehung gab. Wo kommt die möglicherweise her? Nun, in Matthäus Kapitel 28 finden wir eine interessante Stelle hierzu. Matthäus 28 und angefangen Vers 11. Als sie aber hingingen, da kamen einige von der Wache in die Stadt und berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen und hielten Rat, gaben den Kriegsknechten Geld und sagten, sagt, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, während wir nachliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, dann wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Mit Antworten, die sagten, ihr verstreut mal das Gerücht, wir haben geschlafen und dann kamen die Jünger und haben den Leichnam gestohlen. Also eine Auferstehung hat es natürlich nie gegeben. Und sie nahmen das Geld, Vers 15, und taten, wie sie angewiesen worden waren. Und diese Aussage wurde bei den Juden bis zum heutigen Tage verbreitet. Das ist damals geschrieben worden. Das wird heute nach wie vor verbreitet, geglaubt. Christus ist keineswegs auferstanden. Er war gar nicht der Messias. Und so haben auch frühe Kirchenmitglieder nicht an eine Auferstehung von den Toten geglaubt. Vielleicht aufgrund dieser Falschmeldung, dieses Fake News, was damals verbreitet wurde. In 1. Korinther 15 musste sich Paulus damit auseinandersetzen. 1. Korinther 15, und Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Ja, weil die haben diesen falschen Ideen geglaubt scheinbar, dass Christus in Wirklichkeit gar nicht auferstanden ist. Dann gibt es eine weitere Fake News. Und das ist die Idee, dass es keine Sünde gibt. Sünde ist überholt. Warum? Nun, Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn also das Gesetz abgeschafft ist, gibt es auch keine Sünde mehr. Ich möchte hier kurz aus einem Artikel vorlesen, der Washington Times vom 22. Mai. Die haben wir auch zitiert, haben in unseren Weltnachrichten auch diesen Artikel teilweise veröffentlicht. Da heißt es hier: Der Apostel Paulus sagte der Kirche des ersten Jahrhunderts, dass jeder gesündigt hat und die Herrlichkeit Gottes verfehlt hat und dass keiner gerecht ist, auch nicht einer. Seit ihren Anfängen hat die Kirche konsequent gelehrt, dass das Herz des Menschen schrecklich böse und unheilbar ist. Auf Jeremia wird hier verwiesen. Über Sünde zu predigen wird heute als überholt und verurteilend angesehen. Den heutigen Kirchenbesuchern wird gesagt, dass sie gut geboren sind und dass jeder, der sie als Sünder bezeichnet, ein Sünder ist, wenn er das sagt. Die neue Welt des Christen ist eine Religion, deren Mitglieder sich selbst als sündenlos betrachten, und jeder, der es wagt, ihnen zu widersprechen, ist sündhaft. Adam und Eva aßen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen, weil sie Gott verdrängen und selbst zu Göttern werden wollten. Und als solche beschlossen sie zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, was wahr und was unwahr ist, was gerecht und was ungerecht ist. Im Wesentlichen entschieden sie sich dafür zu definieren, was Sünde ist und was nicht, und somit leugneten sie ihre Existenz, wobei sie sie gleichzeitig ins Leben riefen. Sehr gut formuliert. Keine Sünde. Gleichgeschlechtliche Partner, die können zusammenleben, solange wie sie wollen, können Sex betreiben, solange wie sie wollen. Ehebruch, kein Problem. Unzucht. Menschen, die zusammenleben, ohne verheiratet zu sein, kein Problem. In den Krieg zu ziehen, kein Problem. Abtreibung zu betreiben, kein Problem. Denn die 10 Gebote, die sind ja alle abgeschafft. Sind sie es wirklich? Wir haben eine neue Broschüre. Wir sind dabei, sie zu veröffentlichen. Wir haben sie bereits auf unserer Webseite gepostet, die 10 Gebote. Ich zeige Ihnen mal eine Fotografie des Umschlagbildes. Ich sage eine Broschüre. Eigentlich ist es mehr ein Buch, ein Taschenbuch von über mehr als 200 Seiten. Und da wird klar und deutlich vieles gesagt über die 10 Gebote. Und es wird auch auf diese dümmlichen Argumente von unwissenden Menschen eingegangen, die auf gewisse Bibelstellen hinweisen und sagen, ach, die zeigen, dass die 10 Gebote heute nicht mehr gültig sind. Was sagt uns Johannes? Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich kenne Gott und er hält meine Gebote nicht, die Gottesgebote sind, der ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Warum hören Sie solchen Leuten zu? Die katholische Kirche heute ist in totaler Konfusion. Sie haben sicherlich von Nancy Pelosi gehört, der die Kommunion verweigert wurde von einigen Erzbischöfen, und andere Erzbischöfe, die haben kein Problem damit, ihr die Kommunion zu verabreichen. Und der Papst hatte irgendwie zweideutige Äußerungen getätigt, obwohl die katholische Kirche die Abtreibung verbietet. Es ging darum, dass die Pelosi deshalb die Kommunion nicht erhalten sollte, weil sie eben klar und deutlich für die Abtreibung eintritt. Das tut übrigens auch Biden und andere, die sich katholisch nennen. Totale Konfusion. Aber schauen Sie, warum glaubt man überhaupt an Fake News, an Falschmeldungen? Ich möchte kurz nochmal auf die 10 Gebote-Broschüre eingehen. Also diejenigen, die auf unserer Abonnentenliste sind, die kriegen Sie ohnehin automatisch. Wenn Sie aber bereits jetzt schon ein Exemplar bestellen wollen, auch wenn es vielleicht noch 3 Wochen oder so dauert, bis wir es gedruckt haben, können Sie es ohne weiteres tun. Aber Sie müssen dann halt 3 Wochen warten, bis Sie das Exemplar bekommen. Aber Sie möglicherweise würden es sonst vergessen, also tun Sie es ruhig. Und wir werden das dann also auf unserer Liste mit aufnehmen. Aber man glaubt halt an Falschmeldungen, wie zum Beispiel, die 10 Gebote sind abgeschafft, weil man daran glauben will. Man will ja die 10 Gebote nicht halten, nicht wahr? Man will ja sein Leben in vollem Maße genießen. Freitagabend in Discos gehen, saufen, fressen, Drogen zu sich nehmen. Sabbat ist ja abgeschafft. Ist ja nicht mehr notwendig, ihn zu halten. Man will vom Irrweg nicht lassen. Darum geht es. Schauen wir uns einmal Psalm 95 an. Psalm 95 und Vers 10. Psalm 95 und Vers 10. "40 Jahre war mir dieses Geschlecht zuwider. Und ich sagte, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht erkennen wollen." wenn Sie sich in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 15, die Stelle in der Elberfelder Bibel durchlesen, dann heißt es, das sind Menschen, die im Irrtum wandeln. Und 2. Petrus 3 und Vers 17 in der Elberfelder Bibel schreibt, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer Festigkeit fallt. Irrwahn, Irrweg, Irrtum. Schauen wir uns eine weitere Stelle im Buch Micha an, Kapitel 2 und in Vers 11. Da lesen wir, wenn ein Mann wäre, der mit dem Wind läuft und Lügen predigte und weissagte, dass sie saufen und schwelgen sollen, das wäre ein Prophet für dieses Volk. Die Lutherbibel 1984 schreibt, wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger, das wäre ein Prediger für dieses Volk. Ja, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ihr könnt ohne weiteres in Sünde leben. Sünde gibt's ja gar nicht mehr. Oder aber Dinge tun, die sündhaft sind. Aber das ist ja egal, denn Gott nimmt euch ja so an, wie ihr seid. Ihr seid ja als homosexuell geboren. Ah, dann müsst ihr halt so bleiben, wie ihr seid. Gott hat euch ja so erschaffen. Vieles, was heute in der Welt vor sich geht, ist der Verantwortung von falschen Predigern zuzuschreiben, die das Wort der Bibel nicht lehren. Und Menschen folgen diesen falschen Ideen, widersprüchlichen Ideen, leben in Sünde. Es wird ja in ihrer eigenen Kirche dies toleriert. Und dann wundert man sich, warum wir heute eine solche Katastrophe von Unkenntnis und von Sünde haben. Wir müssen zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden, wenn wir wahre Christen sein wollen. Nicht nur solche, die vorgeben, Christen zu sein, die am Sonntag in die Kirche gehen und damit hat es sich dann schon, gar nicht zuhören, was überhaupt da gesagt wird. Und vielfach wird ja auch gar nichts Wesentliches und Notwendiges gesagt. Im Psalm 77, da lesen wir Vers 7. Psalm 77 und Vers 7. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. David wollte die Wahrheit erkennen. Er forschte nach, er prüfte die Dinge nach, um zu sehen, was der Wille Gottes für ihn war. Wir werden in 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 1 davor gewarnt, jedem Geist zu glauben. Er sagt, glaubt nicht jedem Geist. Denn viele Lügenredner verbreiten Fake News, auch biblische Fake News. Wir sollen prüfen. Wir sollen nicht einfach glauben, was man so hört. Oh, das ist ja der Prediger so und so, der hat das ja gesagt, das muss ja stimmen, weil der es gesagt hat. Was werden wir im 1. Korinther 14 und Vers 20 gewahr? 1. Korinther 14 und Vers 20. Brüder, Geschwister, Schwestern, seid nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid unmündig, im Verständnis aber werdet erwachsen. Wir müssen in der Lage sein, zwischen Irrtum und Wahrheit zu unterscheiden, zu erkennen, das ist jetzt Fake News, das will ich nicht akzeptieren in meinem Leben. Oh, das ist jetzt die Wahrheit, ich will es aber nicht in meinem Leben bewirken. Ja, sie bewirken es am besten doch. Hebräer Kapitel 5 und Vers 14. Die feste Nahrung aber ist für die Gereiften, die Erwachsenen, von denen wir gerade sprachen, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Es geht um Unterscheidung. Sie müssen unterscheiden, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist, was Wahrheit ist und was Irrtum. Schauen wir uns ein wenig diese Unterscheidung einmal näher an. In Ezekiel Kapitel 44 und Vers 23. Ezekiel 44 und Vers 23. Sie sollen mein Volk lehren, die Prediger sollen mein Volk lehren, damit sie den Unterschied zwischen Heiligem und Unheiligem und zwischen Reinem und Unreinem kennen. Kennen Sie den Unterschied zwischen Heiligem und Unheiligem, zwischen Reinem und Unreinem? Die Lutherbibel 64 übersetzt, sie sollen zu unterscheiden wissen. Es geht wieder um diese Unterscheidung. Durch geübte Sinne unterscheiden wir Gutes und Böses. Sie sollen durch Unterscheidung wissen, was heilig und unheilig ist. Der Sabbat ist heilig, der Sonntag ist es nicht. Die jährlichen Festtage Gottes sind heilig. Die heidnischen Festtage, die die sogenannte christliche Welt heute hält, sind es nicht. Reines Fleisch ist rein und somit heilig in dem Sinn, dass es zu einem besonderen Zweck ausgesondert wurde, zu dem Zweck der Ernährung des Menschen. Unreines Fleisch ist es nicht. Wissen Sie, was unreines Fleisch ist? Schweinefleisch, Blutwurst, die Tiere wie Hummer und Garnelen und Muscheln, all das Zeugs. Das ist nicht geschaffen worden für den Verzehr des Menschen. Ach, ich will es aber gerne essen. Ja, das sind die Menschen, die laufend den Irrweg, den Irrwahn gehen, wie wir eben gelesen haben. In der ganzen Bibel werden Sie nie nirgendwo finden, dass man zum Beispiel Gott Opfer erbracht hat von unreinen Tieren. Nun, die Heiden haben es getan, die haben Schweineblut, wie es heißt, auf dem Altar geopfert, um damit die Juden und um damit Gott zu verletzen, zu empören, um zu zeigen, dass sie nichts von der wahren Religion wissen wollten. Wir dürfen uns nicht auf uns selbst verlassen und meinen, auch solange wie wir das so als richtig ansehen, dann ist das okay. Sprüche Kapitel 3 und Vers 5 sagt uns etwas dazu. Sprüche Kapitel 3 und Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und Paulus sagt das Gleiche in Römer Kapitel 12 und in Vers 16. Römer 12 und Vers 16. Seid eines Sinnes untereinander, strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Oh, ich kann das von mir aus entscheiden. Ich kann entscheiden, was richtig und was falsch ist, was für eine Nachricht die richtige ist und was für eine Nachricht die falsche ist, was jetzt Fake News ist und was jetzt nicht Fake News ist, was jetzt Verschwörungstheorie ist und was nicht. Ich bin klug genug, dies zu begreifen. Sie sind ein Narr in Gottes Augen, wenn Sie so denken. Wir müssen uns an Gott wenden, um Verständnis zu erlangen. Salomo wandte sich an Gott, als er zum König ernannt wurde, und er sagte zu Gott, ich bin nicht in der Lage, dieses Volk zu regieren. Wer kann ein solches Volk regieren? Bitte gib mir ein verständiges Herz, damit ich unterscheiden kann zwischen richtig und falsch. Und Gott gab ihm dieses Herz, weil Salomo ihn darum gebeten hat. Und wir lesen immer und immer wieder, dass es Gott sein muss, der uns Verstand und Weisheit gibt. Sie können sich das nachher in Daniel Kapitel 2, die Verse 20 bis 22 durchlesen. Und Paulus wendet sich an Timotheus und sagt zu Timotheus, der Herr gebe dir in allen Dingen Verstand. Ich unterstreiche das Wort in allen Dingen. Sie können das in 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 7 nachlesen. Nun, wie tut Gott das? Nun, er tut das natürlich dadurch, dass er uns auch Verständnis gibt, auch manchmal durch eine klare Erkenntnis der Dinge, wenn wir die uns anschauen, wenn wir nachprüfen. Na, das kann nicht stimmen, denn das passt ja mit den biblischen Prophezeiungen in keinster Weise zusammen. Aber wichtig ist, dass wir begreifen, wo zunächst einmal die Erkenntnis, das Verständnis herkommt. Psalm 119, Psalm 119 und Vers 130. Wenn dein Wort offenbar wird, dann erleuchtet es und macht die Einfältigen klug. Nun, wenn die Einfältigen das Wort Gottes begreifen, wenn die Universitätsprofessoren, die Wissenschaftler das Wort Gottes anerkennen, das uns sagt, dass Gott den Menschen erschaffen hat und dass nicht der Mensch ein Produkt eines herumwandernden Mollusken ist, der sich aus einer Ursuppe aus Gasen entwickelt hat. Ein absoluter, totaler Schwachsinn, wenn man sich überlegt. Und das sind Wissenschaftler, die einen solchen Unfug glauben und lehren. Nein, sie sind einfältig, sie sind Narren in den Augen Gottes. Aber wenn sie das Wort Gottes akzeptieren würden, dann würden auch die Einfältigen klug werden. Es ist Gottes Wort, was dies erzeugen würde. Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8. Lesen wir die Verse 31 und 32. Johannes 8, die Verse 31 und 32. Da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, und das Gleiche gilt auch an sogenannte Christen heute, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und dann wird euch die Wahrheit frei machen, frei von Irrtum, frei von dem Missverständnis, das durch Fake News verbreitet wird. Aber ihr müsst in meinem Wort bleiben. Was bedeutet das? Jesaja Kapitel 8. Jesaja Kapitel 8, lesen wir die Verse 19 bis 22. Jesaja 8 und Vers 19. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Wahrsager und die Zeichendeuter befragen, Horoskope lesen, zu Medien gehen, die Flüstern, die Murmeln, so sagt, soll ein Volk nicht seinem Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Ja, hin zum Gesetz und zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht erleben, sondern werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, dann werden sie zürnen und ihrem König und ihrem Gott fluchen und werden hinaufschauen und unter sich die Erde ansehen und nichts als Trübsal und Finsternis finden. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Wenn wir uns abwenden von Gottes Gebot, von Gottes Gesetz, von den 10 Geboten, von den Rechtsvorschriften, den Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären, dann werden wir nach wie vor und weiterhin in der Irre herumwandern, den Irrweg gehen, den Irrwahn in unserem Leben erleben und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer werden, wie eine Lawine. Und dann wird es kein Entrinnen mehr geben. Wir sollen aufhören, in der Irre herumzuwandern. In 1. Johannes Kapitel 4 und in Vers 6. 1. Johannes 4 und Vers 6. Hier wurde gerade von den Leuten gesprochen, die sich an Wahrsager wenden. Ich könnte auch Leute hinzufügen, die sich an Prediger wenden, die das Wort Gottes nicht verkünden. Was wollen sie da bei denen? Was hören sich da ihre Sendungen an? Was gehen sie da am Ende noch zu ihren Gottesdiensten? Von denen sie doch wissen oder wissen sollten, sie lehren nicht das, was die Bibel lehrt. Ja, was verwenden sie, verschwenden sie dort ihre Zeit? 1. Johannes Kapitel 4 und in Vers 6. Wir sind von Gott. Und das kann ich auch behaupten. Das behaupte ich jetzt ganz dogmatisch. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Damals hat Herr Armstrong, der ehemalige Leiter der weltweiten Kirche Gottes, der dann im Jahre 86 starb, Folgendes gesagt. Er sagte, wenn Christus heute hier auf Erden lebte, er würde genau das lehren, was ich Ihnen heute sage. Und ich kann das auch sagen. Was ich Ihnen lehre, ist der Bibel entnommen. Und Sie müssen mir erst einmal aus der Bibel nachweisen, dass das, was ich Ihnen sage, falsch ist. Und das können Sie nicht. Und viele haben es versucht und können es nicht. Aber das Problem ist, die meisten wollen es nicht glauben. Wir sind von Gott, Vers 6. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Erkennen Sie den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Schauen Sie, wenn Sie den Geist der Wahrheit haben, wenn Gottes Geist mit Ihnen wirkt, in Ihnen wirkt, mit Ihnen wirkt. Schauen wir uns an, was hier gesagt wird in 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 10. 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Alles. Wir hatten eben schon von allem gehört. In Vers 15. Der Geistliche aber beurteilt alles und wird selbst von niemandem beurteilt. Was sagte Christus? Entweder wir glauben diese Stellen oder wir glauben es nicht. Aber wenn wir es glauben, dann sollten wir auch danach leben. Johannes 16 und Vers 13. Johannes 16 und Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und er wird euch sogar verkündigen, was zukünftig ist. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Aber schauen Sie, nur die Auserwählten können diesen Geist Gottes erlangen. Die Welt kann es nicht. Und das müssen wir auch begreifen. Und die Prediger heute, die in der Welt herumschwirren und Unwahres verkünden, haben den Geist Gottes nicht. Sie müssen entscheiden, sie müssen beurteilen, sie müssen unterscheiden, wo der Geist Gottes wirkt und wo er nicht wirkt. Johannes 14, die Verse 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht, sie begreift ihn nicht, sie kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, sagt er damals zu seinen Jüngern, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das ist dieser Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Und wir wachsen in der Wahrheit, in der Erkenntnis, in der Gnade Jesu Christi. Und aufgrund seiner Gnade gibt er uns mehr und mehr Erkenntnis von seiner Wahrheit. Und wenn das der Fall ist, dann lesen wir Folgendes zum Abschluss in Epheser Kapitel 5 und in Vers 9. Epheser Kapitel 5 und Vers 9. Die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit. Und das Halten der Gebote Gottes ist Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn Sie den Geist Gottes haben, dann haben Sie den Geist der Wahrheit in sich. Und wenn Sie den Geist der Wahrheit in sich haben, dann werden Sie so leben, dass es die Wahrheit Gottes reflektiert und Sie werden den Irrweg, diesen Irrwahn ablegen. Ich werde morgen noch mehr zum Pfingstfest über den Heiligen Geist sprechen. Heute wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.